5. Mose 11, die Verse 1 bis 32. Hört das Wort Gottes. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnungen, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Und ihr sollt heute erkennen, denn nicht mit euren Kindern rede ich, die es nicht kennen und nicht gesehen haben. Ihr sollt die Zucht des Herrn, eures Gottes, erkennen, seine Majestät und seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm. Und seine Zeichen und Werke, die er mitten in Ägypten an den Pharao getan hat, an dem König Ägyptens und an seinem ganzen Land. Und was er getan hat an der Heeresmacht der Ägypter, an ihren Rossen und Wagen, da er die Wasser des Schilfmeers über sie hinfluten ließ, als sie euch nachjagten, und wie sie der Herr austilgte bis zu diesem Tag. Und was er in der Wüste an euch getan hat, bis ihr an diesen Ort gekommen seid, auch was er Datan und Abiram tat, den Söhnen Eliabs, des Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Mund auftat und sie verschlangen samt ihren Familien und Zelten und ihrem ganzen Anhang inmitten von ganz Israel. Ja, eure Augen haben all die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und damit ihr lange lebt in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen geben werde, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von dem ihr ausgezogen seid, wo du und deinen Samen gesät hast und das du mit deinem Fuß bewässert hast wie einen Gemüsegarten, sondern das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser vom Regen des Himmels. Es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr nun meine Gebote eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen, eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, dein Most und dein Öl einsammeln kannst. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt, so wird der Herr alle diese Völker vor euch her vertreiben, sodass ihr Völker aus ihrem Besitz verdrängt, die größer und stärker sind als ihr. Jeder Ort, auf dem eure Fußsohle tritt, soll euch gehören, von der Wüste an, vom Libanon und dem Euphratstrom bis an dem westlichen Meer soll euer Gebiet reichen. Niemand wird vor euch bestehen. Der Herr, euer Gott, wird Furcht und Schrecken vor euch über alle Länder kommen lassen, die ihr betretet, wie er es euch verheißen hat. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Und wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen auf dem Berg Gerizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. So sind sie nicht jenseits des Jordan bei der Straße gegen Sonnenuntergang im Land der Kananiter, die in der Ebene wohnen, Gilgal gegenüber bei der Terebinte Mores. Denn ihr zieht über den Jordan, um hineinzukommen und das Land in Besitz zu nehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben will. Und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen. So achtet nun darauf, dass ihr alle Satzungen und Rechtsbestimmungen tut, die ich euch heute vorlege. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen, Herr, dass unser Verstand oft vernebelt ist, dass wir oft denken, dass deine Worte schwierig und kompliziert sind. Und so bitten wir, Herr, dass du uns durch deinen Geist offene Ohren schenkst, deinen klaren Verstand und Herzen, die dein Wort aufnehmen. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wir sind immer noch im 5. Buch Mose und wir werden da auch noch einige Monate verbringen, wenn nicht sogar Jahre. Und wir sind in den Predigten Moses. Mose redet zum Volk, um das Volk auf die Einnahme des Landes und das Leben im Land vorzubereiten. Das ist das Ziel. Der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, war das Ende einer seiner Predigten. Die Predigten beginnen immer, wie wir es im Kapitel 12 nächste Woche sehen werden, mit den Worten: Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt. Und eine seiner Predigten endet auch immer mit den Worten: So achtet nun darauf, dass ihr alle Satzungen und Rechtsbestimmungen tut, die ich euch heute vorlege. Mose in seinen Predigten versucht, das Gesetz Gottes auszulegen, dem Volk das Gesetz Gottes nahezubringen. Und Kapitel 11 endet mit einem großen Teil der Auslegung des ersten Gebotes: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann beginnt Kapitel 12 mit dem zweiten Gebot, was sich um die Anbetung Gottes dreht. Und Mose schließt dieses Kapitel ab und fordert das Volk noch einmal auf, Gott zu lieben. Diese Aufforderung haben wir mehrmals gefunden. Finden Sie in Kapitel 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr dein Gott, als nur, dass du den Herrn dienen, deinen Gott fürchtest, dass du deinen Gott von dir, als nur, dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst. Wir haben es in den vielen Kapiteln vorher schon gesehen, dass Gott immer wieder sein Volk auffordert, ihn zu lieben. Und es ist nicht verwunderlich, wenn wir daran denken, wie Jesus das Gesetz zusammenfasst. Er fasst das Gesetz zusammen mit: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott lieben ist eine der Prioritäten, oder wenn nicht sogar die Priorität im Leben eines Christen, im Leben eines Mitglieds des Bundesvolkes. Und auch damit verbunden stellen sich mehrere Fragen. Als ich studiert habe in London, habe ich oft den Satz gehört: Als Christ haben wir nur die Aufforderung, wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und damit erfüllen wir das Gesetz. Und die Aussage stimmt. Aber wer definiert, was es bedeutet, Gott zu lieben? Und wer definiert, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben? Und deshalb müssen wir, wenn wir eine Aufforderung hören, wie du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, uns die Frage stellen: Wie liebe ich Gott? Und das ist der erste Punkt heute Abend: Wie liebe ich Gott? Und die Antwort ist so einfach, wie sie kompliziert ist. Denn Mose gibt uns die Antwort. Er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung und seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Wir lieben Gott, oder die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass wir seine Gebote, Satzungen und Rechtsbestimmungen halten. Alle Zeit. Das Gleiche finden wir zuvor in Kapitel 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und deine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Die gleiche Aufforderung: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Wie sollst du es tun? Indem du sein Gesetz hältst. Im Kapitel 11, wenn wir weitergehen, Vers 13, wenn ihr nun meine Gebote eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Ihr liebt Gott, indem ihr seine Gebote haltet. Das ist die Aussage, die Gott selbst hier macht. Hier im Vers 13 spricht nicht mehr Mose, sondern wir lesen die Worte Gottes zu seinem Volk. Und Gott sagt, wenn ihr nun darauf achtet, meine Gebote zu halten, so dass ihr mich liebt. Oder Vers 22, denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch heute zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in all seinen Wegen wandelt und ihm anhängt. Die Frage also, wie wir Gott lieben sollen, ist eigentlich ziemlich einfach beantwortet, indem wir seine Gebote halten. Als Jesus also gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Und er antwortet, ihr sollt den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, hat Gott ins Herz der Pharisäer hineingestochen. Denn die Pharisäer hatten kein Problem damit, das Gesetz Gottes äußerlich zu halten. Die Pharisäer haben ganz genau darauf geachtet, was sie sagen und wie sie den Namen des Herrn nutzen. Die Pharisäer haben ganz genau darauf geachtet, wie der Sabbat gehalten wird. Sonst hätten wir heute in der Textlesung ja nicht die Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern über den Sabbat gehabt. Die Pharisäer wussten ganz genau, was man zu tun hat. Und wir wissen manchmal ganz genau, was wir zu tun haben. Wir können manchmal ganz genau handeln. Wir, gerade wenn wir aus christlichen Elternhäusern kommen, wenn wir gut erzogen worden sind, wissen, wie wir uns in der Gemeinde vielleicht zu verhalten haben. Was wir zu sagen haben, damit es gut und richtig klingt. Aber Jesus sagt nicht, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem Handeln allein, sondern als erstes sagt er mit deinem Herzen. Wir sollen Gott lieben mit unserem Herzen. Die Gebote Gottes müssen unser Wesen durchdringen, unser Sein. Das Herz im Hebräischen und auch in Jesu Worten ist nicht einfach nur unser Organ, was pumpt, sondern es ist unser Kontrollzentrum. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt das heraus, was der Mensch sagt, aus unserem Wesen, womit wir uns füllen, bestimmt, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir Gott lieben. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Denken. Es ist eine Sache, das Richtige zu tun, aber die Frage ist, was denken wir dabei? Denken wir dabei, ich tue das, damit keiner komisch über mich redet. Ich tue dies, weil es von mir gefordert wird. Oder tun wir es, weil Gott es von uns fordert und wir dadurch unsere Liebe zu Gott zeigen? Tun wir es, weil wir es tun wollen? Jesus macht ziemlich deutlich in der Bergpredigt, dass Sünde nicht da anfängt, wo wir etwas tun, sondern dass Sünde dort anfängt, wo wir uns etwas denken. Und das Halten der Gebote fängt genau dort an, wo wir denken. Wie denken wir über die Gebote? Womit ist unser Denken überhaupt gefüllt? Denken wir daran, das Richtige zu tun, oder denken wir daran, das Richtige zu tun, damit wir gut dastehen? Und das ist ein Unterschied. Gott fordert uns auf, ihn zu lieben. Und er fordert uns auf, ihn zu lieben, indem wir seine Gebote halten, sein Gesetz halten. Aber er fordert uns vor allem auf, dass wir das nicht einfach nur äußerlich tun, sondern dass wir das mit unserem ganzen Wesen tun. Dass das Gesetz das ist, was uns bestimmt, unser Denken und unser Handeln, unser Leben. Das heißt es, Gott zu lieben. Wenn es nach den äußerlichen Maßstäben ging, wären die Pharisäer die perfekten Menschen gewesen, die Gott geliebt haben. Und doch sagt Jesus ihnen immer wieder, dass sie Gott nicht lieben. Sollen also die Gebote halten und es soll unser Wesen sein. Und wir können eine zweite Frage stellen, die Mose ja auch beantwortet. Die erste Frage war, wie liebe ich Gott? Die Antwort ist, wir sollen sein Gesetz halten. Die zweite Frage, die wir stellen können, ist, warum soll ich Gott denn lieben? Soll ich Gott überhaupt lieben? Gibt es einen Grund dafür, Gott zu lieben? Mein Gott ist der furchteinflößende Gott, so stellt sich Gott immer wieder im 5. Buch Mose vor. Gott präsentiert sich immer wieder als der mächtige Schöpfer des Himmels und der Erde. Sollen wir Gott lieben? Warum soll ich Gott lieben? Und Mose gibt uns mehrere Antworten, warum wir Gott lieben sollen. Und die erste Antwort ist, weil Gott gut zu uns war. Beziehungsweise in diesem Kontext, weil er gut zum Volk war. Er sagt, und ihr sollt heute erkennen, denn nicht mit euren Kindern rede ich. Mose sagt, ich rede zu euch, die ihr jetzt vor mir steht, nicht zu den Leuten, die kommen werden. Ich rede mit euch und ihr sollt erkennen. Und was sollen sie erkennen? Ihr sollt die es nicht kennen und nicht gesehen haben, ihr sollt die Zucht des Herrn eures Gottes erkennen, seine Majestät, seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm. Gott war gut zu dem Volk. Gott hat das Volk, wenn man das alte Wort nehmen will, gezüchtigt. Er hat das Volk erzogen. Wir denken oft als Erziehung, vor allem als Kinder denken wir an Erziehung immer als etwas Negatives. Wenn uns was verboten wird oder wenn wir für etwas bestraft werden. Die Schrift spricht von Zucht, von Erziehung als etwas Positives. In Sprüche lesen wir, dass der Vater, der seine Kinder nicht erzieht, seine Kinder nicht liebt. Jeder, der sein Kind liebt, setzt Grenzen und bestraft die Kinder, wenn sie was Falsches machen. Und so hat Gott das Volk gezüchtigt. Ihr sollt erkennen die Zucht des Herrn eures Gottes. Und dann im Vers 5 schreibt er, und was er in der Wüste an euch getan hat, bis ihr an diesen Ort gekommen seid, auch was er Datan und Abiram tat, den Söhnen Eliabs, des Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang, samt ihren Familien und Zelten und ihrem ganzen Anhang inmitten von ganz Israel. Und das klingt erstmal negativ. Und wenn man den Bericht in 4. Mose dazu liest, klingt es auch erstmal negativ, weil Gott hat hier zwei ganze Familien bestraft und sie vom Erdboden verschlingen lassen. Aber Gott hat es fürs Volk getan. Erstens, er hat das Volk dadurch erzogen, er hat das Volk dadurch gelehrt und er hat das Volk gereinigt. Und es zeigt wieder einmal Gottes Güte zum Volk. Gott war gut zum Volk. Und wir dürfen niemals anfangen, die Gerechtigkeit und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes von seiner Liebe und Gnade und Güte zu seinem Volk zu trennen. Gott ist gut zu seinem Volk, aber nicht nur, dass er das Volk erzogen hat, nicht nur, dass er Einzelne im Volk bestraft hat, sondern er hat das Volk auch erlöst. Das ist doch der große Punkt hier. Ihr sollt seine Majestät und seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm erkennen und seine Zeichen und Werke, die er mitten in Ägypten und an dem Pharao getan hat, an dem König Ägyptens und an seinem ganzen Land. Und damit bezieht sich Mose auf die Plagen. Die 10 Plagen, die Ägypten erfahren hat, als Gott mit dem Pharao gekämpft hat. Erinnert euch daran, als wir am Anfang es betrachtet haben, haben wir gesehen, dass letzten Endes es ein Kampf war zwischen dem Pharao und Gott. Und wir wussten, dass der Pharao verlieren musste. Aber Mose erinnert das Volk daran. Ach, der Pharao wollte euch nicht ziehen lassen. Die Ägypter wollten euch als Sklaven behalten. Aber Gott hat seine Macht gezeigt. Und jede Plage ist immer schlimmer geworden, bis die Erstgeborenen sterben mussten. Die Erstgeborenen, all derer, die nicht durch das Blut des Lammes gereinigt waren. Und darin zeigt sich die Gnade Gottes, dass er das Volk erlöst und befreit. Und Mose geht weiter und spricht davon, wie die Ägypter und das gesamte Heer der Ägypter im Meer ertrunken ist, weil Gott sie geschlagen hat und ausgetilgt hat. Gott ist gut zu seinem Volk. Gott war gut zu seinem Volk und hat sein Volk erlöst. Gott war gut zu seinem Volk, indem er das Volk geführt hat durch die Wüstenwanderung. Und was er in der Wüste an euch getan hat, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Mose erinnert das Volk daran, dass dort, wo sie jetzt stehen, kurz vor dem verheißenen Land, wären sie nicht, hätte Gott sie nicht dorthin geführt. Wäre Gott ihnen nicht gnädig gewesen, hätte Gott sich nicht ihnen erbarmt, wären sie nicht dort gelandet, wo sie jetzt sind, nämlich vor dem verheißenen Land, kurz davor, das Land einzunehmen. Und Mose spricht mit einer Gewissheit davon, er sagt, ihr werdet das Land einnehmen. Vers Vers 31, denn ihr zieht über den Jordan, um hineinzukommen und das Land in Besitz zu nehmen. Gott hat das Volk bis dorthin geführt. Und auch das zeigt wieder, dass Gott gut zu dem Volk war. Und das ist ein Grund, Gott zu lieben. Das ist vielleicht sogar der Hauptgrund, fast Gott zu lieben. Und das ist ein Grund, warum wir Gott lieben sollen. Weil Gott gut zu uns war. Abgesehen von all den guten Dingen, die uns Gott jeden Tag schenkt, sei es Essen und Trinken und Kleidung und Freundschaften und Familie, hat uns Gott vor allem eins geschenkt, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und hat uns in ihm erlöst und erkauft. Und hat das Kostbarste, was er je besessen hat, hingegeben, damit wir mit ihm versöhnt werden, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott war so gut zu uns, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Gott war so gut zu uns, dass er uns erkennen lassen hat, wer Christus ist und damit wir in ihm Vergebung empfangen können. Und das sollte uns eigentlich dazu anspornen, Gott zu lieben. Paulus beschreibt in Römer 8 die Erlösten als die, die Gott lieben. Die Erlösung sollte uns dazu führen, dass wir Gott lieben. Und dass wir ihn lieben wollen und dass wir seine Gebote halten wollen. Gott war so gut zu uns, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn hingegeben hat für uns. Gott war gut zu uns, deshalb sollten wir ihn lieben. Aber Mose gibt uns einen weiteren Grund, warum wir Gott lieben sollten. Nämlich, weil er gut sein wird. Ich will euch ersparen, die ganzen Verse zu lesen, aber wir haben sie ja schon gelesen. Mose fängt an, mit den Worten Gottes das Land zu beschreiben, in das Israel ziehen wird. Ein Land, in das sich Israel um nichts sorgen muss, weil Gott es ihnen schenkt. Und Gott wird Regen vom Himmel fallen lassen und die Sonne schenken und er wird Ernte schenken, weil er gut sein wird zu dem Volk. Und Israel sollte Gott lieben, weil Gott und damit Gott gut zu ihnen ist. Und wir denken meist soweit nicht, weil wir als Menschen denken sehr selbstzentriert. Und wir denken als erstes ich, dann der andere. Beziehungsweise wir denken erstmal ich und dann komme ich und irgendwann kommt der andere. Doch Gott in seinem Wort denkt ich. Nämlich Gott. Gott in seinem Wort sagt uns, er kommt an erster Stelle. Und wir denken nicht so weit, dass wir lieben, weil wir dann etwas von Gott erhalten, weil er nämlich gut ist. Wir denken, Gott soll uns erstmal schenken, damit wir ihn lieben. Unsere Haltung ist, gib mir und dann gebe ich vielleicht zurück. Und so funktioniert unsere Gesellschaft in vielen Dingen und viele von uns werden es vielleicht erlebt haben, dass manche Freundschaften so funktionieren, manche Beziehungen so funktionieren. Jeder von uns kennt Menschen im Leben, die einfach nur von einem fordern und fordern und fordern und haben wollen und nie zurückgeben. Und Gott sagt zu seinem Volk, ja, ich war gut zu euch. Aber wenn ihr eure Liebe zu mir zeigt, werde ich euch weiterhin beschenken und weiterhin gut sein. Gott geht so weit zu sagen, ihr sollt mich nicht nur lieben für das, was ihr kriegt, sondern das, was ihr kriegen könnt. Und wir zögern manchmal als Christen, das auszusprechen. Wir zögern manchmal auszusprechen, dass Gott uns belohnt für das, was wir tun. Wir haben manchmal Angst davor zu sagen, dass wir uns was verdienen könnten, weil wir wissen, dass alles, was Gott uns geschenkt hat in seinem Sohn, reine Gnade ist. Und wir niemals in der Position stehen, von Gott etwas zu fordern. Und dennoch sagt uns Gott, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, werde ich gut für euch sein, werde ich euch segnen. Der letzte Abschnitt ab Vers 26 sagt, siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen für Gehorsam, in den Worten Gottes wandeln, Gott lieben, bringt Segen, ungehorsam sein, bringt Fluch. Und wir haben manchmal Angst davor, das auszusprechen, weil wir Angst haben, wir könnten sagen, dass wir doch nicht allein aus Gnade gerettet sind. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwei Kategorien zusammensetzen. Wir sind allein aus Gnade gerettet. Und niemand wird uns diese Erlösung wegnehmen können. Und niemand wird sich diese Erlösung verdienen können. Und dennoch sagt Gott, wenn ihr mir gehorsam seid und wenn ihr in meinen Wegen wandelt, dann werde ich euch segnen. Wir vergessen, dass Gott uns segnen will, aber dass Gott auch von uns fordert. Wir wollen nur den Segen und denken dann daran, vielleicht gehorsam zu sein. Aber wenn wir den Segen schon haben, warum sollten wir dann überhaupt gehorsam sein? So denken wir Menschen, aber Gott sagt, ich segne euch, wenn ihr mich liebt, wenn ihr meine Gebote haltet. Aber ich bestrafe euch auch, ich fluche euch auch, wenn ihr meine Gebote nicht haltet. Und jetzt könnten wir sagen, ja, aber das ist doch bestimmt nicht für uns relevant. Gott wird uns doch nicht fluchen, Gott wird uns doch nicht bestrafen. Wir sind doch errettet. Ja, das stimmt. Aber Gott spricht diese Worte zu seinem Volk. Gott spricht diese Worte zu seinem Volk und sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, werde ich euch segnen. Wenn ihr mir ungehorsam seid, werde ich euch fluchen, werde ich euch bestrafen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs greift dieses Thema auf Basis von Sprüche, wer sein Kind liebt, der züchtigt es und sagt, wir haben Angst gehabt vor unseren leiblichen Vätern oder wir könnten sagen Eltern, dass wenn wir was angestellt haben, wenn wir was verbrochen haben, dann hatten wir Angst, dass unsere Eltern das ja nicht rauskriegen. Weil wenn sie das rauskriegen würden, würden die uns bestrafen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wie viel mehr sollten wir Angst haben vor Gott, unserem Vater? Nicht, dass wir unser Heil verlieren, nicht, dass Gott uns in die Hölle schmeißt, aber dass Gott uns erzieht. Und wir haben manchmal Probleme damit, Angst als eine Motivation zu sehen. Aber das Wort Gottes gibt uns diesen Grund, um Gott zu lieben. Das Wort Gottes warnt uns vor der Bestrafung Gottes, damit wir Gott noch mehr lieben. Damit wir nicht von ihm wegrennen, sondern damit wir zu ihm hinrennen. Und wir alle wissen, dass wenn wir was angestellt haben und zu unseren Eltern gegangen sind und es gebeichtet haben, war die Strafe wesentlich, wesentlich milder, wenn nicht sogar gar nicht vorhanden. Und wir wissen alle, dass wenn wir das getan haben, was die Eltern von uns wollten, dass wir gar nicht bestraft worden sind. Das System ist logisch. Wenn wir das tun, was wir tun sollen, dann werden wir nicht bestraft. Und genauso sagt Gott, ist es bei ihm. Ich will nicht, dass ihr sündigt. Ich will, dass ihr mich liebt. Und deshalb muss ich euch vielleicht auch Strafe androhen. Das sind die Gründe, warum wir Gott lieben sollten. Wir sollten Gott lieben, weil er gut zu uns war. Wir sollten Gott lieben, weil er gut zu uns sein wird. Und wir sollten Gott lieben, damit er uns nicht bestraft. Damit er uns nicht erziehen muss. Eine dritte Frage stellt sich. Die stellt sich vor allem angesichts der Tatsache, dass wir wissen, dass wir so oft Gott nicht lieben. Wir wissen, was seine Gebote sind. Jeder von uns kann lesen. Jeder von uns hat Predigten über die 10 Gebote gehört und über andere Gesetzestexte. Und dennoch tun wir es oft nicht. Wie soll ich Gott lieben? Welche Hilfe habe ich denn, Gott zu lieben? Und auch diese Antwort finden wir im Text ab Vers 18. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eurer Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zu Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr, dein Gott, deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. Welche Hilfe hat mir Gott gegeben, damit ich ihm liebe? Und die Antwort ist sein Wort. sein Wort. Gott fordert von uns, dass wir in seinen Satzungen und Rechtsbestimmungen und Gesetzen wandeln. Und wir finden sie in seinem Wort. Und wir finden in seinem Wort, was es bedeutet, sie zu halten. Und wir finden in seinem Wort, wie wir sie halten. Und auch hier neigen wir oft dazu, einen falschen Schluss zu ziehen. Wir denken, okay, ich lese das Wort Gottes einmal und ich bitte Gott darum, dass der Heilige Geist mir hilft, dieses Wort in meinem Leben anzuwenden. Und wenn das nicht geschieht, dann nicht meine Schuld. Natürlich, wir würden es nie sagen, dass es Gottes Schuld ist. Aber insgeheim denken wir das doch. Wir haben doch Gott gebeten, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Warum macht er es denn nicht? Hier ist eine Lektion, die wir aus dem Wort Gottes mitnehmen können, über die wir nachdenken können, wenn wir nach Hause gehen. Psalm 1 spricht von dem Gerechten als jemand, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Der Psalmist schreibt hier nicht, der Gerechte ist derjenige, der das Wort Gottes einmal gelesen hat und darauf hofft, dass Gott in ihm wirkt. Sondern er schreibt den Gerechten als derjenige, der nichts anderes in seinem Sinn hat, als über das Wort Gottes nachzudenken. Und daraus folgt Frucht, das Wort Gottes zu lesen und zu fragen, was bedeutet das für mein Leben? Und genau das sagt Mose doch hier in Kapitel 11. Sie sollen sich die Worte als Zeichen auf ihre Hand binden. Und es soll eine Erinnerung über ihren Augen sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal orthodoxe Juden gesehen habt, wenn die sich fürs Gebet vorbereiten, aber die haben so einen kleinen Kasten, da ist Worte Gottes drin geschrieben, ich weiß nicht genau welche, und die binden die sich mit einem Lederriemen hierhin, zwischen die Augen. Und die haben Lederriemen, auf denen das Wort Gottes geschrieben ist, die sie sich um die Arme wickeln. Und orthodoxe Juden nehmen diese Worte, die Gott hier gesprochen hat, und nehmen sie sehr, sehr wortwörtlich und wenden sie an. Ich glaube nicht, dass das genau exakt der Geist dieses Textes ist, was Gott beabsichtigt hat. Was Gott beabsichtigt hat, ist, dass wir das Wort Gottes nicht vergessen sollen. Wir sollen es lesen und studieren. Wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen die Bibel lesen und darüber nachdenken. Und wenn wir 2 Stunden später nicht mehr wissen, was wir gelesen haben und die Zeit haben, sollen wir den Text einfach nochmal lesen und darüber nachdenken. Wir sollen über das Wort reden. Wir sollen unsere Kinder erziehen. Gut, die meisten von uns haben keine Kinder, aber haben vielleicht in Zukunft Kinder. Und unsere Aufgabe wird es sein, unsere Kinder im Wort Gottes zu unterweisen. Wie sollen wir es machen? Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Das Wort Gottes sollte unser Familienleben beschäftigen. Was ist das Erste, was du morgens machst, wenn du aufstehst? Und ich weiß wahrscheinlich von 90%, was das Erste ist, was ihr macht, nämlich ihr schaut auf euer Handy. Und so ist es. Unser Handy liegt neben uns, es ist zu unserem Wecker geworden, es klingelt, wir drücken drauf, vielleicht drücken wir auf den Schlummerknopf und schlafen nochmal 10 Minuten und irgendwann stehen wir auf und wir nehmen unser Handy in die Hand, schalten den Wecker aus und das Erste, was wir sehen, sind alle WhatsApp-Nachrichten, die wir verpasst haben, alle E-Mails, die wir verpasst haben und vielleicht sogar alle SMS, falls heutzutage überhaupt noch irgendjemand SMS schreibt. Aber es ist nicht das Erste, was wir machen, dass wir neben uns greifen und die Bibel nehmen und sie lesen. Okay, und ich verstehe, dass es nicht immer real ist. Wenn ich morgens aufstehe, sind meine Augen verklebt und ich bin nicht in dem Zustand, dass ich das Wort Gottes aufnehmen könnte. Aber die Idee ist logisch. Die Idee ist klar, dass wir das Wort Gottes studieren sollten und lesen sollten. Wir sollten als Erstes für uns morgens festlegen, das Wort Gottes zu lesen und sogar mit unserer Familie darüber zu reden. Und glaub mir, es ist nicht das, was ich morgens mache, wenn ich aufwache, dass ich Aiden neben mich aufwache und mit ihr über das gerade gelesene Stelle rede. Aber es wäre nicht verkehrt, es zu tun. Und klar, unsere Leben sind vielleicht anders als damals. Es war eine sehr Agrarkultur, wo man morgens nicht sofort vielleicht aufs Feld raus musste und man hatte Zeit, vielleicht über die Tora zu reden. Aber Mose sagt, wir sollen über das Wort Gottes reden, wenn wir mit unseren Kindern zu Hause sind, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, wenn wir unsere Kinder ins Bett legen. Die besten Gespräche über das Wort Gottes hatte ich teilweise, wenn ich mit Geschwistern im Auto unterwegs war. Wenn ich in England mit Ältesten und Pastoren zusammen im Auto zum Presbytery gefahren bin und wir über eine Bibelstelle geredet haben und uns darüber ausgetauscht haben, wer über was am Sonntag predigt und er dir einen Vorgeschmack von dem gibt, was er am Sonntag predigen wird und du ganz neue Einblicke ins Wort Gottes auf einmal erhältst. Ich glaube, wir berauben uns auch etwas, wenn wir aufhören, über das Wort Gottes miteinander zu reden. Und wir berauben uns vor allem der Kraft des Wortes, denn Psalm 1 sagt uns, dass derjenige Frucht bringt, der über das Wort Gottes nachdenkt. Nicht der, der es liest, sondern der darüber nachdenkt. Und wenn euer Alltag zu viel wird und wenn euer Alltag vielleicht zu stressig wird, um das Wort Gottes selbst zu lesen, dann denkt zumindest über das nach, was am Sonntag gelesen worden ist. Dann lest vielleicht nur einen Vers und denkt darüber nach. Aber nutzt die Zeiten, die ihr habt und nutzt die Zeiten, die ihr als Familien habt oder vielleicht als WGs habt, um darüber nachzudenken und darüber zu reden. Als Peter noch bei mir in der WG gewohnt hat, am Anfang haben wir uns jeden Abend hingesetzt und ein Kapitel im Matthäus-Evangelium gelesen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht. Und wir haben uns nicht groß darauf vorbereitet. Wir haben es gelesen und wir haben uns gefragt, was sagt dieser Text aus und was bedeutet das für uns? Beraubt euch nicht dieser Herrlichkeit. Und beraubt euch nicht der Kraft, die das Wort Gottes hat. Vor allem beraubt euch nicht dieser Kraft, da uns Christus selbst gelehrt hat, dass der Heilige Geist nicht losgelöst von seinem Wort wirkt. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und das anwendet, was in seinem Wort steht, dann müssen wir das Wort in uns aufnehmen. Denn das ist der Mechanismus, den Gott selbst eingesetzt hat, um zu wirken. Wenn wir uns also fragen, wie wir Gott lieben sollen, ist die Antwort, indem wir seine Gebote halten. Wenn wir uns fragen, warum wir seine Gebote halten sollen, warum wir ihn lieben sollen, dann ist die Antwort, weil Gott gut zu uns ist und weil Gott uns auch züchtigen wird, wenn wir es nicht tun. Und wenn wir uns fragen, welche Hilfe ich habe, um Gott zu lieben, dann ist die Antwort sein Wort. Und wir müssen sein Wort studieren und lesen. Lasst uns beten.